Die härteste Sozialvorsteherin der Schweiz ist neu auch eine Regierungsrätin. Im Heimatkanton vom Präsidenten Günther Freisinn wieder einmal. Und die SVP macht vorwärts und vorwärts und vorwärts. Es waren Wahlen in Basel und im Aargau und man kann sagen, rechts lohnt sich. Ist das ein langfristiger Trend? Wird sich noch verschärfen? Und wird die GLP je wieder einmal Wahlen gewinnen? Das alles besprechen wir heute in der neuen Folge vom Politbüro im Politik-Podcast vom Tagesanzeiger. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis: am 18. November tun wir das Politbüro live aufzählen vor Publikum, vielleicht vor euch. Es findet statt am 6:30 im Kraftwerk in Zürich. Informationen zum Anlass findet ihr auf unserer Webseite. Für Abonnentinnen und Abonnenten ist es gratis. Für alle anderen kostet es ganz ein bisschen, etwas, aber nicht viel. Können wir doch, es würde uns freuen. Und damit zur aktuellen Sendung. Hier im Studio sind Jacqueline Büchi, Raffaele Birrer und Fabian Renz, der sich immer noch erholt vom Musikquiz vom letzten Mal, wo er ziemlich an die Wand gefahren ist. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Wir fangen im Aargau an, und zwar mit ihr.
Ich dachte, es gibt wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, jede Stimme zählt. Aber ich bin natürlich überglücklich und hoch erfreut, dass es jetzt in solcher Deutlichkeit geworden ist, das Resultat. Man hat mir von Anfang an ja das nicht zugetraut und ich finde es immer schön, wenn ich dann alle überraschen kann.
Das ist Martina Becher. Wer kann man sich vorstellen?
Du hast sie ja schon gelabelt als härteste Sozialvorsteherin der Schweiz. Den Ruf, wenn man so will, hat sie sich erarbeitet als Gemeinderätin in ihrer Wohngemeinde Aarburg.
Aarbig?
Aarbig, sorry, das habe ich nicht gewusst. Ja. Sie ist seit 2019 Nationalrätin für die SVP und hat sich nebst ihrer Sozialpolitik vor allem einen Namen gemacht als Asylhardlinerin. Also sie prägt die Asylpolitik für die Partei sehr wesentlich mit. Fast jeder Vorstoss von der SVP in dem Bereich, der von sich Reden gemacht hat in den letzten Jahren, trägt irgendwo durch auch ihre Handschrift. Sie ist eigentlich gross geworden auch mit dem Thema, schon bevor sie das nationale Parlament gekommen ist. Sie hat so Sachen gefordert wie kein Aufenthaltsstatus für Ausländer in der Sozialhilfe und solche Geschichten. Und ja, jetzt ist sie neu zur Regierungsrätin für ihren Kanton gewählt worden.
Man kann vielleicht zuerst noch ein bisschen näher hinzoomen auf das Aarbig, wie Aarburg, das idyllische Kleinstädtli an der Aare auch genannt wird. Das Städtli mischt sie seit 10 Jahren ziemlich auf. Sie ist nämlich seit 2014 sie Stadträtin dort und zuständig für das Soziale. Das hat Fabian vorher angetönt, also zum Beispiel für die Sozialhilfe und das Asylwesen. Und in dieser Rolle hat sie eben schon, bevor sie dann auf die Nationalbühne gekommen ist, oder wahrscheinlich ist sie vor allem dann darum auf die Nationalbühne überhaupt gekommen, weil sie dort sehr schnell von sich hat reden gemacht, weil sie sehr laut auf den Hochanteil von Asylsuchenden in der Sozialhilfe aufmerksam gemacht hat und zum Beispiel in ihrer Amtszeit Sozialhilfequote und Ausgaben deutlich gesenkt hat. Und sie hat zum Beispiel 2015, da erinnere ich mich noch an eine sehr erbitterte Debatte rund um die SKOS, Sozialhilfekonferenz. Sie hat dort dafür gesorgt, dass Aarburg oder eben Aarbig dort austritt. Und später hat sie sich dann den Spitex angenommen. Dort hat sie die Ausgaben von der Stadt Aarburg halbiert, weil sie den Spitex-Auftrag neu ausgeschrieben hat und an eine günstigere Organisation vergeben hat. Also dann hat sie wie dort dann auch das Einsparpotenzial gesehen. Sie bezeichnet sich selber als Zahlenmensch. Also alle Probleme, die sie ausfindig macht, schaut sie sehr stark anhand der Zahlen an und sucht dann auch Lösungen, die sich sehr wirksam auf Zahlen auswirken.
Ihr habt jetzt schon sehr viel gesagt, vielleicht noch zwei Ergänzungen, die ich interessant finde. Das eine ist, dass sie ja nicht nur selber so hart durchgegriffen hat im Bereich Sozialhilfe, sondern dass sie das dann eigentlich auch zu einem Business gemacht hat. Sie hat ja einen interessanten Werdegang. Also sie ist in die Realschule gegangen, hat auch erzählt in Porträt, dass ihre Lehrer gesagt hat, sie werde es eh zu nichts bringen, so ein bisschen frei paraphrasiert. Auf jeden Fall hat sie sich dann so richtig aufgeschafft, ist zuerst in ZEG, später in Bezirksschule, hat an einer Fachhochschule Betriebsökonomie studiert, hat als Regionalleiterin beim Lidl geschafft, Projektleiterin bei der Post ist sie. Aber was ich eigentlich auch wollte sagen, sie hat sich dann später selbstständig gemacht, glaube ums Jahr 2019 herum, und hat mit dieser Firma, die sie dann gegründet hat, eben andere Gemeinden beraten, wie sie bei den Sozialdiensten Geld sparen können und eben die Quote auch so runterbringen können, wie sie es gemacht hat. Das ist das eine. Und vielleicht die andere Ergänzung, sie wird immer mit dem Label Hardlinerin beschrieben, wo in Asyl- und Sozialfragen auch sicher sehr gut passt. Interessant finde ich aber, dass man doch auch merkt, dass sie eine Vertreterin ist von einer jüngeren Generation von der SVP. Und zwar dann, wenn es so ein bisschen um gesellschaftliche Themen, um Familienthemen geht. Sie findet Kitas, glaube ich, ziemlich eine gute Sache, hat für Ehe für alle gestimmt und sie lebt auch selber in einem relativ progressiven Familienmodell. So habe ich das zumindest gelesen. Ich bin noch nie bei ihr daheim gewesen, aber ihr Partner betreut den gemeinsamen Sohn, glaube ich, mehr als sie. Also das ist doch anders, als man das vielleicht vor 20, 30 Jahren von einer SVP-Politikerin erwartet hätte.
Weiss jemand, wie viele Einwohner Aarburg hat?
9'000.
Knapp nicht eine Stadt, für das braucht es 10'000. Ein Städtli wie Liestl. Es ist schon eine Frucht, dass jemand aus so einem Ort sich so einen nationalen Namen macht, mit dem Ort. Nicht, dass man aus einer Kleinstadt nicht gross werden kann. Meine, es geht mehr darum, dass man wie auf dieser Plattform sich so wie zu einer Marke macht, wie es Jacqueline vorhin gesagt hat.
Wenn man sieht, wie sie politisiert, also rhetorisch, wie sie auftritt, der Klartext, wo sie redet, wo sie übrigens auch manche männliche Parteikollegen rechts überholt oder auch sicher in der Dezidiertheit, wie sie auftritt, dann ist es wiederum nicht erstaunlich. Weil genau so ist ja die mediale Logik in den allermeisten Fällen. Jemand, der klare Worte findet, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wird häufiger zitiert, kommt häufiger vor, kann häufiger auch auf Podien gestellt werden, gerade für so eine klar und pointiert auftretende Partei wie die SVP. Und darum erstaunt mich das nicht, dass sie relativ schnell mit dem Kurs nationale Bekanntheit erlangt hat.
Und wenn wir bei der medialen Logik sind, die Frau war etwa 30, als sie dort Sozialvorsteherin geworden ist, also sehr jung. Das ist doch auch relativ spektakulär und findet wahrscheinlich dann eine andere Beachtung, als wenn das ein älterer Mann so macht.
Gewonnen hat sie die Wahl im Aargau gegen Beat Flach von der GLP. Auch er ist eine recht prominente Figur. Er hat, glaube ich, auch eines der interessantesten Wahlplakate gemacht, die ich je gesehen habe. Das hat es mal angeschaut.
Der Anker?
Es war nur ein Anker gewesen, ohne Kopf. Einfach ein Anker, weil er ein Schiffer war früher. Aber dass dann Martina Bircher so deutlich gewinnt, ist das abzusehen gewesen?
Also mich hat es nicht überrascht. Ich meine, das war ein SVP-Sitz gewesen, schon vorher. Frau Bircher ersetzt den Alex Hürzeler, den bisherigen SVP-Regierungsrat, der nicht mehr angetreten ist. Kommt dazu, dass die SVP im Aargau traditionell eine sehr starke Partei ist. Und ich sehe auch, also, ein bisschen, also für mich ist Martina Bircher ein Stück wie ein Parallelfall zur Nathalie Rickli in Zürich. Oder? Da haben wir das auch gehabt. Jüngere SVP-Nationalräte, wo sich einen Namen gemacht hat mit einer harten Asyl- und Sozialpolitik und durch das auch eine gewisse Popularität erarbeitet hat und dann in den Regierungsrat gewählt worden ist. Also da gibt es Parallelen. Insofern, nein, finde ich keine Überraschung.
Stimmt alles. Ich bin jetzt auch nicht extrem überrascht gewesen. Vielleicht einfach zwei Sachen, die sich ein bisschen relativieren. Ich glaube, die Umfragen sind von einem knapperen Ergebnis ausgegangen im Vorfeld, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Nomination von der Martina Bircher, die ist nicht ohne Nebengeräusch über die Bühne gegangen. Also es hat da auch in der Partei interne Ausmachung Stimmen gegeben. Also konkret ihre Konkurrentin, die dann unterlegen ist, die sie als Hardlinerin bezeichnet hat und das Gefühl gehabt, mit so einer gewinnt man keine Wahl. Sie hat sich dann, glaube ich, entschuldigen nachher. Aber von dem her hätte man auch können erwarten, dass das in der Bevölkerung die eine oder der andere auch ein bisschen kritischer sieht.
Vielleicht einfach noch ergänzend, ist es überraschend, hat man das erwartet, würde ich auch sagen, ja und nein. Ja, man hätte es können erwarten, weil das Gremium bisher einfach nur männlich war, auch das dürfte eine Rolle gespielt haben. Denn der Fabian hat es gesagt, es war ein SVP-Sitz gewesen. Und der Beat Flach, wo du gesagt hast, Philipp, ein GLP-Nationalrat, der zwar auch sehr bekannt ist, aber wo halt ein Mann ist und das wie nicht hätte können wettmachen. Und Warum hat man es nicht erwarten wegen dem, was Jacqueline vorher angesprochen hat? Wer so pointiert auftritt, der hat nicht nur Freunde, sogar auch in der SVP nicht. Es hat wirklich teils massiven parteiinternen Widerstand gegen ihre Kandidatur gegeben. Es hat komische Gerüchte plötzlich gegeben über ihr Privatleben, was sehr deutlich gezeigt hat, dass man sie auch wollte verhindern.
Es gibt jetzt noch genau eine Regierung in der Schweiz, die nur aus Männern besteht. Wer weiss es?
Wallis.
Bravo. Es war ein guter Tag für Martina Becher. Es war ein guter Tag für die SVP. Im Aargau haben sie gewonnen, im Kanton Basel-Stadt, wo ein bisschen aus der Reihe dann zum Ganzen haben sie auch einen Sitz gewonnen im Grossen Rot. Man kann sogar sagen, dass die SVP jede Wahl gewonnen hat seit der letzten eidgenössischen Wahl. Warum ist das so?
Ich glaube, wir haben uns über das Thema schon mehrfach auch unterhalten im Politbüro. Also Thema Konjunktur spielt natürlich ganz klar zugunsten von SVP oder Migration ist im Moment europaweit das Überthema. Die Zahlen sind hoch und es ist ja auch nicht einfach eine Sache, wo man sagen kann, ja, das ist ja ein nationales Thema, oder? Also gerade in der Schweiz trifft das so nicht zu, oder wenn die Asylgesuche hoch sind, dann betrifft das Kommunen, Gemeinden sehr direkt. Insofern durchaus spürbar an der Basis. Ich denke, das ist der eine und wichtigste Grund, warum es für die SVP im Moment sehr rund läuft.
Vielleicht kann man noch zwei, drei Worte darüber verlieren, wie triumphal der Sieg von der SVP jetzt war, zuletzt, also jetzt im Aargau, ein Wähleranteil von knapp 34%. Das beste Wahlresultat seit 25 Jahren eingefahren. Ein Sieg bei den Parlaments- und Regierungsratswahlen, ein Sieg auf der ganzen Linie. Und dann auch insgesamt gesehen, also schweizweit, der Wähleranteil um 3,5% gesteigert bei den bisherigen kantonalen Wahlen. Das ist, also das kann man gar nicht irgendwie relativieren. Zeichen stehen voll auf SVP. Der Fabian hat die wichtigsten Gründe gesagt. Sicherheit und Stabilität sind für mich zwei ganz wichtige Aspekte bei dem Sieg auch von bürgerlichen Parteien grundsätzlich bei der SVP sehr ausgeprägt. In einer anhaltend krisenhaften Welt, wo es mehrere grosse Kriege gibt, inflationsbedingt teurere Preise und insgesamt sehr viel Unsicherheit, da sehnen sich viele Leute nach der rechtskonservativen SVP.
Nur eine kurze Nachfrage zur Migration und zu den Asylzahlen. Die Woche ist bekannt worden, dass die Schweiz 9 temporäre Asylzentren schließt, weil die Zahlen so tief sind. Wie geht das zusammen?
Ja, die Zahlen sind ja nicht tief. Sie sind ein bisschen tiefer, als man erwartet hat. Oder? Das ist natürlich ein Unterschied.
Ich bin gerade ein bisschen erschlagen von dem Durchmarsch von der SVP, den Raffaele hier beschrieben hat. Vielleicht müssen wir dann gleich noch ein bisschen über Basel reden, wo jetzt wirklich der Durchmarsch eben nicht stattgefunden hat, wo die Linken gewonnen haben. Aber das ist halt ein bisschen ein Spezialfall. Wir bleiben noch kurz im Aargau und wir wechseln Partei. Wir gehen zur FDP. Der Präsident von der schweizerischen FDP kommt aus dem Aargau, Thierry Burkhardt, und er hat gewonnen. Er war, glaube ich, recht erleichtert gewesen, oder? So, was man gehört.
Ja, die FDP hat zugelegt im Aargau, hat einen Sitz gewonnen. In Wähleranteil ausgedrückt sind es, glaube ich, 0,64% gewesen.
Ein Riesengump.
Ja, aber das ist das Lustige, oder? Also das Interessante. Es ist kein Riesengump, gerade verglichen mit den Werten, die wir vorher bei der SVP gehört haben. Und trotzdem merkt man dieser Partei die Erleichterung so an. Ich habe mit der Parteipräsidentin im Aargau geredet. Sie redet wirklich von einer Trendwende. Sie haben eine Medienmitteilung verschickt, Freudentag und so. Das stimmt sicher alles, aber ich finde es doch noch bemerkenswert, wie da die Massstäbe unterschiedlich sind.
Interessant bei dem ist ja auch, dass die Kantonalpräsidentin Sabine Freimuth zumindest für eine Zeit lang die persönliche Mitarbeiterin war von Thierry Burkhardt. Der Aargau ist stark im Freisinn, würde man bei Star Wars sagen. Die NZZ hat diese Woche einen sehr interessanten Text gemacht und sie diagnostiziert den grossen silbernen Streifen am Horizont vom Freisinn. Jetzt geht es endlich wieder aufwärts. Gesagt, der Streifen auch.
Also gut, grundsätzlich ist jede gewonnene Wahl, wenn man so will, ein Streifen, oder? Die Frage ist dann ein bisschen, was passiert mit dem Streifen, oder? Also
in den 7 Wahlen, die seit der letzten eidgenössischen Wahl 2023 in den Kantonen stattgefunden haben, hat die FDP bis jetzt 5-mal verloren. Unterschiedlich stark, oder? Jetzt in Basel-Stadt ist es nicht so viel gewesen, aber gleich, das sind kleine Verluste gewesen. In Schaffhausen und jetzt eben in Aargau hat sie gewonnen.
Und St. Gallen hat sich kurz gewonnen.
Das ist ein bisschen eine spezielle Geschichte. Ja, aber ich meine, ob man jetzt in dieser Trendwende erkennen will, ja, ich finde es noch ein bisschen heikel. Oder? Also die NZZ ist der FDP verbunden seit jeher. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Wishful Thinking mit dabei. Interessant finde ich auch die Begründung, oder, die unsere Kollegen hier vor Falkenstrasse vorgebracht haben. Also sie führen es zurück auf den harten Kurs, wo der Thierry Burkhardt mit seiner Partei fährt, also auf den dezidiert rechtsbürgerlichen Kurs in Asylfragen oder jetzt neuerdings in der Bildungspolitik, wo man ein Stück wieder, ja, so wieder eine Rückkehr zu einer leistungsorientierten Schule und so fordert. Nicht ausschliessen, dass das stimmt. Wie gesagt, Themenkonjunktur, die geht im Moment in die Richtung. Aber wenn man sich mal so den langfristigen Trend anschaut, also mit langfristig meine ich jetzt wirklich über Jahrzehnte, oder, dann kann man von FDP nicht unbedingt von einer Partei im Aufwind reden. Oder? Also die Wähleranteile und die Stärke auf den verschiedenen staatlichen Ebenen, die ist immer ein bisschen am Zurückgehen. Und also Trendwende fände ich jetzt relativ gewagte Diagnose zum jetzigen Zeitpunkt.
Bin ich total bei dir, Fabian. Wegen 2 gewonnenen Wahlen von 7 schon von einer Trendwende zu reden, finde ich noch einigermaßen mutig zum jetzigen Zeitpunkt. Wird sich sicher weisen, also in der 2. Hälfte der Legislatur. Das wird dann sehr interessant sein, sie auch in diesen Wahlen zu sehen, ob da noch mehr drin liegt für die FDP. Ich glaube auch, dass dieser Partei jetzt eine sehr schwierige Diskussion bevorsteht im Zusammenhang mit der Europapolitik. Die Partei ist nicht eins in dieser Frage, in eine sehr zentrale Frage eigentlich für die Partei. Der Thierry Burkhardt tendiert dazu, das an die Basis abzugeben und sehr basisdemokratisch zu diskutieren, wie man da dazu steht, was relativ scharf im Kontrast steht zu diesen Positionspapieren, die sie jetzt im Moment bringen, die du vorher auch angesprochen hast, Fabian, die jetzt so ein bisschen härteren, pointierteren Kurs sind, die teilweise auch gut ankommen in den Kantonalsektionen. Also jetzt in dem Bildungspapier hat man das an vielen Orten gehört. Endlich eine klare Linie, endlich klare Sprache, dass man ganz genau weiss, wo ist die Partei positioniert. Ich denke, das dürfte etwas sein, gerade der Aargau, wo das ja, also Aargauer Vertreter und Vertreterinnen, die das Papier mitprägt haben, das dürfte sicher etwas sein, das dazu beiträgt hat, dass es im Aargau jetzt gut gelaufen ist bei diesen Wahlen, aber eben definitiv zu früh von einer Trendwende zu reden.
Genau, und du hast gesagt, eben, sie ist nicht eins in der Europafrage, gleichzeitig steht sie aber sehr zentral in der Verantwortung in der Europafrage, oder? Also sie stellt mit dem Ignazio Cassis der Außenminister, der federführend ist in den Verhandlungen mit der EU über eine institutionelle Einigung. Also das ist gerade so eine Herausforderung auf mehrfacher Ebene. Oder? Also sie kommt möglicherweise in Position, dass sie den eigenen Bundesrat desavouieren muss und ist sich in sich selber nicht einmal einig. Das wird sicher eine Herausforderung. Umgekehrt, eben, wir haben jetzt ja von kantonalen Wahlen geredet. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher und ich glaube, es gibt da auch nicht eindeutig Befund in der Forschungsliteratur, inwieweit so ein Thema wie Europa oder Beziehungen zur EU, wo jetzt wirklich nicht eine lokalpolitische Angelegenheit ist in den allermeisten Fällen, inwieweit denn das kantonale Wahlresultat beeinflusst, könnte dann aber eine grosse Rolle spielen, natürlich, wenn es dann wieder einmal auf die eidgenössischen Wahlen zugeht.
Vielleicht noch ganz schnell eine Präzisierung. Die NZZ hat, glaube ich, nicht wörtlich vom Silberstreifen geredet, sondern sie hat geschrieben, oder zumindest im Titel, es gäbe ein Lebenszeichen vom Freisinn. Finde ich semantisch noch so ein bisschen einen Unterschied. Was ich vielleicht anknüpfend an dem, wo der Fabian gesagt hat, was man schon merkt, ist, dass bei der FDP einen neuen Stileinzug haltet im Moment. Man merkt das zum Beispiel, wenn man Medienmitteilungen anschaut, wo die Partei verschickt, haben die Titel gedreht wie «Engagiert für realistische Lösungen» oder «Das Erfolgsmodell Schweiz sichern». Und jetzt ist das schon recht viel knalliger gerade. Irgendwie heisst es Bundesrat Jans, bitte aufwachen, oder zum neuen Asylchef vom Bund, hier ist ihr Pflichtenheft und das müssen wir jetzt machen, und die FDP weiss das. Also es ist viel personalisierter, es kommt ganz anders daher. Und das finde ich schon recht interessant, ob es mit dem werden Erfolg haben. Das ist etwas, was auch von anderen Parteien registriert wird, was auch kritisiert wird. Ich glaube, aus Sicht der FDP ist das auch eine Folge oder eine Konsequenz, die man gezogen hat aus den letzten eidgenössischen Wahlen, die man ja verloren hat, wo man wirklich eine historische Schlappe nochmal eingefahren hat. Dort ist der Thierry Burkhardt nachher angestanden, hat der Aargauer Zeitung ein Interview gegeben, das damals recht bemerkenswert war. Er hat dort gesagt, seine Partei dürfe sich eigentlich selber zerfleischen, die alle Leute dürfen da irgendwie öffentlich Lösungsansätze zerfledern, also Mitglieder von der Partei würden Vorschläge zerreden öffentlich, und er hat dort wirklich gesagt, jetzt muss die Partei mit den Mitgliedern loyaler werden, jetzt müssen wir auch zentraler steuern, wie das andere Parteien machen, und ich glaube, das Resultat von all dem sehen wir jetzt.
Mhm. Also die Medienmitteilungen zeigen auch die Handschrift von Jonas Breuer, oder, dem neuen Generalsekretär, der früher Chefredakteur war von der «NZ am Sonntag». Nimm ich schwer an, oder?
Ja, sicher. Also vor allem war er ja Dompteur in der Arena von SRF. Mhm. Und das ist so das, was man jetzt merkt. Ja.
Interessant dabei ist ja, wenn man jetzt in die Eigenwahrnehmung der FDP geht, dass es ja wie ein bisschen egal ist, ob das jetzt eine Trendwende ist oder eben eine Uni, ob es jetzt ein Silberstreifen ist oder nur ein Lebenszeichen. Der Punkt ist doch, wenn der Thierry Burkhardt merkt, in seinem eigenen Kanton, dass er Wahlen gönnt mit so einem harten Kurs und er die direkte Kombination macht zwischen dem harten Kurs und dem Wahlsieg, dann kann man ja davon ausgehen, dass man als nationale FDP weiter genau in die Richtung fährt, oder?
Ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass er in die Richtung weitergeht. Vielleicht gleich einfach noch zum Relativieren. Der Aargau ist, wie vorher schon gesagt wurde, ist ein sehr konservativ prägter Kanton inzwischen. Ist eher bürgerlicher geworden in den letzten Jahren. Früher hat man ja mal gesagt, dass er so ein Abbild von der Schweiz, eine kleine Schweiz, das gilt jetzt so nicht mehr. Und die SVP hat dort einen sehr prominenten und umstrittenen Präsidenten, der Andreas Glarner heisst. Also das heisst, auch wenn die FDP jetzt sehr einen harten Asylkurs fährt, dann kann sie sich wahrscheinlich immer noch abheben in Stilfragen und anderen Fragen von der SVP.
So viel zu den Sieger von diesem letzten Wochenende. Wir jetzt zum Schluss noch kurz auf die Verlierer schauen. Das sind ein bisschen die gleichen, kann man glaube ich sagen, oder?
Das sind immer die gleichen. Es ist langsam auch schon fast langweilig, das immer zu wiederholen. Es sind die grünen Kräfte, es sind die Grünen, es ist die GLP, die insgesamt wirklich dramatisch verloren haben, kann man sagen. Also bei all den kantonalen Wahlen, die jetzt stattgefunden haben, zudem jetzt auch im Aargau, wo wir ja exemplarisch anschauen, im Speziellen, dort haben sie zusammen 6 Sitze verloren. Es zeigt sich, es ist im Moment nicht der Zeitgeist für grüne Lösungen. Grüne Lösungen, die in der Tendenz die Bürger und Bürgerinnen eher mehr kosten als bürgerliche Lösungen. Das ist im Moment, eben, ich habe es vorher erwähnt, mit Themen wie Inflation, internationale Unsicherheiten und so weiter, ist das einfach nicht das Thema. Für die Grünliberalen ist es langsam relativ dramatisch. Also die Partei ist ja nicht mehr so gross und die Sitze schwinden immer mehr. Und ich habe vorher die Europadiskussion angesprochen. Auch das ist etwas, was sehr interessant wird sein, inwiefern dieser Partei das etwas bringt, dass sie so eine dezidiert europafreundliche Kraft ist. Also dass sie sich da sehr fest aus dem Fenster lehnt und das Vertragswerk mit der EU super finde. Eine Diskussion, die ja durchaus auch noch recht kontrovers könnte werden.
Ich würde da vielleicht noch ergänzen. Also, ich würde jetzt zustimmen, Raphael, oder? Thema Konjunktur spielt nicht zugunsten der Grünen. Dein Wording war, grüne Lösungen kosten in der Regel mehr als bürgerliche Lösungen. Wenn man so will, trifft das auch auf die SP zu. Aber interessant ist eben, dass sich die SP dann eben doch deutlich besser hebt, oder? Also, ihre Bilanz jetzt aus der bisherigen kantonalen Wahl ist so ganz leicht negativ, also eine rote Null, kann man sagen. Während sie bei den Grünliberalen und Grünen deutlich negativ ist. Und für mich zeigt das ein bisschen, dass die SP auf ein stabileres Elektorat kann zählen und dass die Ökoparteien halt schon sehr themenkonjunkturabhängig sind. Oder? Also im 2019, wo alle über das Klima geredet haben, da haben sie profitiert, jetzt wo niemand mehr über das Klima redet, jetzt leiden sie. Oder? Und bei der SP, die ist dort wie thematisch einfach breiter abgesichert, hat natürlich auch schon ein bisschen die stabileren Strukturen, weil es viel die ältere Partei ist und davon profitiert sie jetzt in dieser für sie konjunkturell jetzt auch nicht super einfache Lage.
Ja, gleichzeitig kann man ergänzend dazu noch sagen, dass ja im Moment Themen in dem Bereich Sozial- und Gesundheitspolitik sehr dominant sind und dass das häufig zugunsten von der SP ist, dass die SPD einfach auch als Autorität wahrgenommen wird und die Grünen weniger. Und darum ist das nicht weiter verwunderlich, dass bei dieser aktuellen Themenkonjunktur dann eher die SP profitiert.
Ich nehme die GLP und die Grünen im Moment auch nicht sehr als präsent wahr. Ich würde jetzt auch nicht allzu optimistische Prognosen wagen. Trotzdem muss man sehen, dass beide Parteien vor 4 Jahren auch in den meisten Kantonen viel zugelegt haben, dass sie jetzt wieder einen Teil davon verlieren. Insofern könnte man wohlwollender auch von einer Konsolidierung reden. Ich glaube eben, wir werden sehen, was die Europa-Debatte bringt. Jetzt im Fall der GLP kann man sagen, sie haben letzten Herbst mit der Tiana Angelina Moser in Zürich einen Ständeratssitz gewonnen. Auch der Bundeskanzler, der neue, ist ein Grünliberaler. Also ganz weg vom Fenster sind sie noch nicht. Aber ich bin auch gespannt, wie das weitergeht.
Sie haben auch ein bisschen weniger stark verloren als die Grünen, kann man vielleicht auch noch sagen. Oder also die Verluste bei den Grünen sind alles in allem happiger.
Weißt du, wie viel Geld das bürgerliche Parlament in der letzten Session gesprochen hat? Dann sind sie zusammengerechnet. Sie waren etwa 90 Milliarden. Ich würde gerne mal eine Sendung machen.
Dürfen wir jetzt weiterhin mit so Quizfragen die ganze
Nein,
Sendung
ich würde, eingestreut ich würde gerne mal, ich würde gerne mal eine Sendung darüber machen, ob wirklich linke Lösungen, grüne Lösungen, so wie du das vorhin gesagt hast, Raffaele, einfach per se immer teurer sind als bürgerliche Lösungen. Wenn man jetzt sieht,
das ist einfach der Nachteil vom Podcast. Man sieht nicht, was für Flick einem zugeworfen werden, wenn man etwas sagt.
Nein, wenn ich mir überlege, wie viel auch Geld für das Militär und so gesprochen wird, durchaus kostet auch der eine oder andere Franken. Gesagt, wenn du jetzt die allgemeine Lage anschaust, hat eben über Themenkonjunktur geschwänzt, Europa, Unsicherheit, Krise, Migration. Seid ihr irgendetwas auch am Horizont, das muss kein Silberstreifen sein, aber seid ihr irgendetwas, ein Thema, das aufploppen könnte, das dann die ganze Themenkonjunktur in eine andere Richtung drehen?
Nein, im Moment tatsächlich nicht, weil ich glaube, das, was ich vorher beschrieben habe, die Gemengelage, die vielen internationalen Probleme, die wir im Moment zu gewärtigen haben, das ist einfach etwas aus jetziger Sicht, wo man nicht antizipieren kann, wie lang zum Beispiel die Kriege noch dauern und so weiter. Und die Probleme sind so gross und so umfassend, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass irgendwie übermorgen etwas ganz anderes Grosses aufploppt, wo das schlägt. Gleichzeitig muss man sagen, wir sind mit einem Jahr am Anfang von dieser Legislatur. Die Legislatur ist noch jung, es kann sich noch einiges ändern. Und das habe ich auch vorher gesagt. Wir müssen dann vor allem in der zweiten Hälfte ganz genau schauen, wie die kantonalen Wahlen verlaufen.
Voilà, in diesem Fall würde ich sagen, wäre es das gewesen. Nächstes Mal reden wir dann über verschiedene Rezepte, verschiedene Seiten, die wie viel kosten. Und wir machen sicher noch mehr Quizfragen, extra für dich, Raffaele. Bevor wir ganz
und wir machen das Politbüro mit Video, dass man deinen Blick sieht.
Wer uns wirklich zuhören beim Reden, und wir haben zu Ihnen kein Video, diese Möglichkeit gibt es eben trotzdem. Ich habe es am Anfang schon gesagt, am 18. November. Dort mein Politbüro live aufnehmen. Im Kraftwerk in Zürich. Da könnt ihr dabei sein, ab 6:30. Alle Informationen zu diesem Anlass findet ihr auf unserer Website. Wir müssen sehr gerne im Episodenbeschrieb verlinken, wer Abonnent ist oder Abonnentin vom Tagesanzeiger. Der kann gratis hören. Wer nicht, der muss wieder etwas zahlen, aber nicht viel. Kommt doch bitte, es wäre cool. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Danke, dass ihr mitdiskutiert habt. Jacqueline Büchi, Fabian Renz, Raffaele Wieler. Ich heiße Philipp Loser. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ade zusammen.